Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Leading Moms. Ich freue mich heute mit euch über ein Thema zu sprechen, was mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich mentale Gesundheit. Ein Thema, was natürlich für das Thema Vereinbarkeit von Kind und Karriere extrem wichtig ist. Und dazu habe ich mir eine absolute Expertin eingeladen. Laura Fröhlich ist Referentin, Autorin und Journalistin und Mental Load Expertin. Und was das genau ist, wird sie heute in unserem Interview ein bisschen näher erklären. Mal herzlich willkommen, liebe Laura.
Vielen, vielen Dank. Wie schön, dass ich heute zu Gast in deinem Podcast sein kann.
Ja, ich freue mich total. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich starte meinen Podcast ganz gerne immer mit drei Fakten über meinen Interviewpartner oder meine Partnerin in dem Fall. Das heißt, vielleicht kannst du ein bisschen kurz was zu dir erzählen.
Ja, also drei Fakten. Der erste Fakt wäre, ich lebe hier im Raum Stuttgart mit meinen drei Kindern und meinem Mann zusammen. Und ich bin ja von Beruf Mental Load Expertin, bin eigentlich gelernte Journalistin und habe als freie Texterin gearbeitet, auch in einer Kommunikationsagentur. Und mittlerweile bin ich selbstständig, gebe Workshops, halte Vorträge und coache vor allem Frauen zum Thema Mental Load. Genauso bin ich zu meinem Beruf gekommen, weil ich selbst natürlich auch ein Stück weit betroffen war mit Kind und Beruf und allem Möglichen. Also der Kopf war oder ist auch manchmal noch immer voll. Da sprechen wir ja gleich auch noch mal drüber. Mhm. Ja, und dann fällt mir noch so ein dritter Fakt ein, vielleicht so ein bisschen was Persönliches. Ich spiele total gern Klavier, weniger gut, aber mit sehr viel Leidenschaft. Und ich liebe es zu laufen. Also ich gehe gern joggen. Und das sind so zwei Sachen, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, die für mich so wichtig sind, um mal abzuschalten. Genau, das wären so drei Fakten über mich.
Ja, super. Aber vielleicht, was mich natürlich interessiert, du weißt, es geht hier um das ganze Thema Vereinbarkeit von Kindern und Karriere. Das heißt, du sagst, über deinen eigenen Werdegang würde mich das total interessieren, weil du sagtest, du hast angefangen als Journalistin, hast selber drei Kinder. Wie bist du dann genau zum Thema Coaching und Mental Load gekommen?
Ja, ich habe eigentlich so eine ganz ähnliche Geschichte, wie sie viele Frauen haben. Also ich habe ursprünglich mal in einem Verlag gearbeitet, habe dann Volontariat gemacht und war dann befristet angestellt, habe dann das erste Kind bekommen und bin nicht wieder richtig in meinen Job gekommen. Hm. Das kennen viele Eltern. Es ist auch so eine Art Diskriminierung von Elternschaft. Das heißt, gerade auch Mütter kommen nach der Elternzeit zurück, haben dann Anspruch auf den alten Job oder einen gleichwertigen. Und so sieht es dann aber oft nicht aus. Also ich landete dann nicht mehr in der Redaktion, sondern in der Presseabteilung und habe dort Aushilfsjobs gemacht. Mhm. Und das hat mich total frustriert. Und es passiert dann wirklich auch Folgendes. Ich dachte, es liegt an meiner Qualifikation. Ich habe halt einfach keinen guten Job gemacht. Und ich habe dann aber so über die Jahre gemerkt, wie vielen Frauen es genauso geht. Manche Männer kennen es auch. Und dass da Gott sei Dank jetzt auch die Sandra Runge und die Caroline Wenzel, die haben ja ein Buch geschrieben darüber. Ja. Herzlichen Glückwunsch, das Kind ist da, sie sind gefeuert. Also genau, und genau so habe ich das auch so ein Stück weit erlebt. In der zweiten Elternzeit lief dann sowieso mein Vertrag aus, ne, diese befristeten Verträge einer nach dem anderen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe eben halbtags als freie Texterin gearbeitet und als Journalistin und war da schon mitten in der Vereinbarkeitsfalle. Das kennen auch wiederum viele Eltern, insbesondere Mütter. Mhm. Wir arbeiten dann in Teilzeit und sind aber trotzdem krass gestresst, weil wir sozusagen von der einen Arbeitsschicht zur nächsten Arbeitsschicht rennen. Ja. Genau, also meist sogar ohne Pause. Früher hatte ich dann noch irgendwie ein Dreiviertelstündchen mit KollegInnen in der Kantine, gemütlich was essen und so. Das fiel dann auch aus. Ich bin dann sozusagen vom Schreibtisch aufgesprungen, Kinder abgeholt, nachmittags Haushalt gemacht, die Kinder bespaßt und bespielt und so die ganze Familie organisiert. Und dann passierte das, was man dann auch als Mental Load bezeichnet, völlige Überlastung, auch durch dieses an alles denken müssen. Und da war eben auch nicht mehr viel mit Vereinbarkeit. Denn ich habe halt einfach alles immer parallel gemacht und das führte dann richtig zu Erschöpfung und ich war gestresst und Rückenschmerzen und was weiß ich. Und dann habe ich zum Glück dieses Konzept Mental Load entdeckt und habe gedacht, okay, es liegt ja gar nicht an mir. Also ich bin nicht irgendwie schlecht organisiert oder so, sondern es ist einfach ganz klar zu viel. Und warum ist es zu viel? Weil diese Denk- und Orga-Arbeit so im Familienorganisationsbereich eigentlich fast ein Job für sich ist. Mhm. Und Ich habe dann ja einen Blog geschrieben und habe oder hab darüber erzählt, wie es mir geht. Und bin dann, ist ein Verlag auf mich zugekommen, die wollten dann ein Buch mit mir darüber machen. Und dann kamen mir meine journalistischen Fähigkeiten zugute. Ich habe recherchiert und so bin ich zur Expertin geworden. Und mittlerweile ist es wirklich mein Hauptberufsthema. Und ich mache es leidenschaftlich gern, weil ich einfach ganz besonders viele Frauen sehe, die immer noch denken, es liegt an ihnen und die aber einfach an diesen wirklich sehr schwierigen Bedingungen leiden, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, vor allem wenn sie einfach sich für vieles zuständig fühlen, was so in den privaten Bereich geht. Und das auch so ein bisschen aufzudröseln, das aufzuzeigen, woran es liegt, die Strukturen zu zeigen und dann aber ganz konkret auch zu gucken, hey, wie können wir diese Belastung ändern? Was können wir vor allem auch tun, um ja im Prinzip auch diese Fürsorgearbeit, die Denkarbeit in der Partnerschaft aufzuteilen?
Okay, verstehe. Das ist ein total spannender Werdegang und ehrlich gesagt, also mir tut es total leid, dass du das so empfunden hast oder auch erlebt hast, weil ich kenne viele Frauen, denen es ähnlich geht und das ist eigentlich ehrlich gesagt auch genau der Grund, warum ich mit diesem Podcast gestartet habe, weil ich mir einfach denke, es ist so schade, dass Frauen aus der Elternzeit zurückkommen und ja, nicht mehr so diese Anerkennung, Wertschätzung oder die Jobs auch bekommen, die ihnen gebühren. Und
Ja.
jetzt gerade stehen wir in einer Phase, wo wir ohne Ende händeringend Leute suchen. Und da sind sicherlich viele tolle Frauen, die auch in Teilzeit zurückkommen wollen würden oder im Jobshare oder wie auch immer. Aber gefühlt ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit. Und
Ja.
ja, das hat mich dazu animiert, auch diesen Podcast zu machen und viele tolle Frauen kennenzulernen und zu interviewen. Und ja, deswegen, und da bin ich auch über dich quasi gestoßen und habe gedacht, so Mental Load, das sagt mir so gar nichts. Vielleicht kannst du mal auch meinen Hörern erklären, was Mental Load eigentlich bedeutet.
Ja, es ist eine Überlastungserscheinung oder Belastung oder Überlastung durch das, ich nenne es mal, an alles denken müssen. Und zwar hat es ganz viel mit Fürsorgearbeit zu tun. Dieses an alles denken müssen kennt man jetzt vielleicht auch in einem Beruf, aber eine erfolgreiche Managerin, erfolgreicher Manager hat natürlich viel Stress und vielleicht auch Überlastungserscheinung, aber Mental Load meint vor allem im Bereich Fürsorge. Und jetzt zum Beispiel Elternschaft, ne, Kinder zu haben, bedeutet ganz viel zu organisieren, an ganz viele Dinge zu denken. Was braucht das Kind? Was muss ich besorgen? Wie terminiere ich unsere ganzen Aktivitäten? Ich muss einen Arzttermin ausmachen, ich muss die Kinderbetreuung organisieren und dann aber auch noch viele, viele Kleinigkeiten. Weißt du von, wir brauchen noch Klopapier, über das Zeitungsabo muss gekündigt werden, Bücher zur Bücherei und so weiter. Und die Listen sind ganz, ganz lang und es wird immer mehr. Und gerade Menschen, die sehr viel organisieren in diesem Bereich, die sind dann aber auch gleich für alles zuständig. Also alle verlassen sich auf die eine
Stimmt.
Person, weil die kann
Ja.
das besonders gut. Und da ist es auch immer noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir Frauen diese Art von Arbeit gern so zuordnen. Also Stichwort, wen frage ich, wenn ich dem Kind was schenken will? Natürlich die Mama und nicht den Papa. Und wo rufen ErzieherInnen, LehrerInnen erstmal an, wenn was ist mit dem Kind? Erstmal bei der Mama. Ja, und dann haben Frauen oft besonders lange To-Do-Listen und fühlen sich auch verantwortlich und geraten dann manchmal in so eine richtige Spirale von wegen, ich mache es mal lieber selber, weil ich kann es am besten. Alle verlassen sich auf mich. Ich werde ständig gefragt und kann mich aber gar nicht mehr auf meinen Beruf konzentrieren oder eben hier meine Lieblingstätigkeiten, in meinem Fall Klavier oder was weiß ich, ne, und sind dann richtig in dieser Mental Load-Falle gefangen und haben gar keine Zeit mehr für sich selbst und vergessen sich richtig gehen, sodass sie selber in ihrem sehr anstrengenden Arbeitsalltag gar keine große Rolle mehr spielen. Und das ist echt so ein typisches Frauending, weil uns halt auch immer so, wir werden so sozialisiert, dass wir uns als allererstes mal um alle anderen kümmern und dabei selbst gar nicht mehr wissen, was brauche ich eigentlich. Und das wieder so rauszufinden, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Okay, verstehe. Und das ist aber, das hat grundsätzlich gesehen, hat das, so wie du das beschreibst, auch viel damit zu tun, dass man an alles denkt, diese Fürsorge. Kann das sowas dann auch zu, ich sage jetzt mal, Krankheitsbildern wie Depression oder Burnouts oder wie auch immer führen?
Total, also da bin ich mir sicher, dass das ein Grund sein kann. Mental Load ist natürlich an sich keine medizinische Diagnose, aber wie du schon sagtest, Burnout auf jeden Fall. Und soweit ich das weiß, auch von der Miriam Priest, die ich für mein Buch interviewt habe, die ist Therapeutin und Ärztin. Und die sagt auch ganz klar, Burnout entsteht vor allem dann, wenn wir die Beziehung zu uns selber verlieren und wenn wir unsere Grenzen nicht setzen können. Und das merke ich bei von Mental Load betroffenen Eltern, vor allem Frauen immer, diese eigenen Grenzen, die werden ständig eingerannt von außen. Ich weiß auch gar nicht mehr selber, wo meine Grenzen sind, weil ich gar nicht mehr in mich reinhöre, sondern mich nur orientiere, was brauchen die anderen. Und dann ist es einfach so, dass ich die Beziehung zu mir verloren habe, weil in meinem Leben spielt einfach die Arbeit, die berufliche Arbeit, aber auch die Fürsorgearbeit zu Hause so eine große Rolle und ich als Person komme darin gar nicht mehr vor. Und wenn das wirklich so ist und wenn dann auch sowas fehlt wie ein Netzwerk oder wenn es in der Partnerschaft schwierig ist oder ich alleinerziehend bin, wenn solche Faktoren dann auch noch dazukommen, also dann würde ich sagen, es ist naheliegend, dass das dann natürlich wirklich auch zu medizinischen Problemen führen kann, von psychischen Problemen bis hin zu Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit und was das alles so mit sich bringt. Insofern reden wir hier auch keineswegs über ein Luxusproblem, sondern über ein Problem, das viele Menschen haben und was unsere mentale Gesundheit ganz extrem auch gefährden kann.
Und was glaubst du, wie gerät man so in diese Mental Load-Falle?
Also es kennen nicht nur Eltern, das muss man ganz klar sagen. Es kennen Menschen, vor allem, glaube ich, die man so oft als gute Seelen bezeichnen, die einfach auch vielleicht gut organisieren können, sich gut in andere Menschen hineinfühlen können. Und das ist vor allem auch was, was wir Frauen zuordnen. Also die Sozialisation, die ich schon angesprochen habe. Mädchen werden schon ganz unbewusst von ihren Eltern so erzogen, eher ordentlich zu sein, also wenn die so ein bisschen chaotisch sind, so hier, sei doch mal ordentlicher, kämm dir deine Haare, komm, räum doch bitte dein Zimmer auf. Und dann aber auch so Dinge wie, vertrag dich mit deinem Bruder, mal der Oma ein Bild. Und so passiert es, dass Mädchen, was eigentlich nichts Schlechtes ist, sondern was Gutes, sehr aufmerksam sind für das, was getan werden muss und für die Menschen um sie rum. Und das ist an sich auch eine Art Superkraft. Aber in unserem patriarchalen System werden dann eher Frauen so sozialisiert und sind deshalb dann in manchen Fällen einfach kompetenter aus Übungsgründen, also nicht aus biologischen oder genetischen, weil wir es Jungs und dann später Männern weniger zutrauen und zumuten. Und was passiert dann? Frauen fühlen sich oft für all die Dinge verantwortlich und das muss gar nicht mal nur im Familienumfeld sein, sondern vielleicht auch im beruflichen Umfeld. Also es sind Frauen, die sich dann um eine gute Atmosphäre kümmern, die KollegInnen zuhören, die irgendwie gute Laune ins Team bringen. Und das geht dann bis hin zu in einer Partnerschaft, in einer heterosexuellen, wo dann auch wieder sie für alles zuständig ist. Und wenn dann noch Kinder dazukommen, dann ist es nochmal wie so ein zusätzlicher Motor, ne? Und wenn man da nicht reflektiert darauf guckt, und ich meine, wer macht das schon? Ja, wer überlegt sich, bevor er sie ein Kind bekommt, wie machen wir das alles mit der Orga-Arbeit? Das ist uns oft noch nicht so bewusst. Und dann rutscht man wie automatisch immer mehr in so eine Falle rein und ist dann schwierig, so, wie soll ich mich denn jetzt daraus befreien? Denn ich habe das ja von klein auf gelernt, mich verantwortlich zu fühlen. So könnte man sich es vielleicht
Verstehe.
vorstellen.
Und hast du vielleicht auch Tipps, was man präventiv zum Beispiel auch dagegen machen kann? Weil natürlich würde es mich auch interessieren, okay, wenn man in diese Mental Load-Falle tappt, wie man sich das teilen kann oder was man machen kann. Aber was sind so deine Tipps, was man vielleicht präventiv dagegen machen kann oder auch machen kann, wenn man schon das Gefühl hat, es ist soweit?
Also präventiv vor allem sich mit diesem Thema beschäftigen und darüber sprechen und sich auch dieser unconscious bias, also dieser unbewussten Denkmuster bewusst werden, nach denen wir alle leben. Also Denkmuster sind eigentlich gut für unser Gehirn, sonst müssten wir jeden Tag irgendwie neu entscheiden, was weiß ich, was ist das jetzt für ein Mensch, mit was bin ich da konfrontiert, mit welcher Situation, was ist heute für ein Wetter. Also wir haben so gewisse Denkmuster wie so ein Shortcut im Gehirn. Und bei Thema Geschlecht ist es aber so, dass wir dann eben oft in Schubladen denken. Und sich dessen bewusst zu werden, dass ich zum Beispiel als Frau nicht automatisch für Fürsorge und gute Stimmung zuständig bin oder dass ich anderen Frauen nicht automatisch solche Aufgaben zuweise, das ist zum Beispiel ganz gut. Und präventiv einfach auch in der Partnerschaft darüber zu reden. Also wir leben hier zusammen, wir müssen verschiedene Arten von Arbeit machen, da ist Berufstätigkeit dabei, Geld verdienen. Wir müssen aber auch einen Haushalt machen und diese ganze Termin- und Organisationsgeschichte. Und jetzt mal gucken, wie teilen wir die Arbeit so auf, dass es für uns beide gut ist und dass diese Care-Arbeit, dieses Organisieren und der Haushalt einfach auch der beruflichen Tätigkeit gleichgesetzt wird. Denn das ist Arbeit, die wird nur halt nicht bezahlt und die ist aber anstrengend und das sollten wir im Blick haben. Also Care-Arbeit aufwerten, sichtbar machen, gesellschaftlich, aber möglicherweise auch in einem beruflichen Team oder aber in einer Partnerschaft. Und das sind so ein paar Dinge, die brauchten wir eigentlich auch schon in Schulen, diese Themen, oder wir brauchten da eine viel stärkere Diskussion. Denn wenn uns das Ganze bewusst wäre, diese Problematik, dann würden wir wahrscheinlich nicht ständig über Mental Load reden müssen, weil wir dann alle gleichermaßen sensibel sind für das, was getan werden muss.
Ja, klar, das stimmt. Also das kann, ehrlich gesagt, ich würde auch behaupten, dass wir uns alles immer ganz gut aufteilen. Aber wenn es natürlich um solche Themen auch geht, von denen du sprichst, Arzttermine organisieren, Kindergeburtstage, Geschenke für andere Kinder oder, was da alles irgendwie so zusätzlich anfällt, das sind schon Themen, die dann irgendwie auch automatisch bei mir sind. Warum, kann ich dir nicht genau sagen, aber vielleicht auch, weil ich das gerne mache, ich weiß es nicht, oder weil ich es einfach für mich ist so selbstverständlich ist, aber mir war das bisher auch noch nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich erlebe das oft, dass Frauen, die belastet sind, sagen, ich mache ganz viel, ich mache aber alles super gerne. Und dass man was super gern und super gut macht, bedeutet aber nicht, dass unser Gehirn Kapazität für 47 berufliche, private Projekte inklusive Kind und Kegel hat, ja? Das heißt, unser Gehirn ist auch mit 20 leidenschaftlich Lieblingsprojekten auch ein Stück weit überlastet. Also das ist nochmal wichtig, dass wir uns das bewusst machen und warum gerade wir Frauen das gerne machen, uns verantwortlich fühlen, weil wir das einfach auch so annehmen. Also zum Beispiel wieder Thema Elternschaft, eine Frau wird Mutter. Das Erste, was sie macht, ist, oh, jetzt kaufe ich eine Babyausstattung, jetzt mache ich es gemütlich, jetzt recherchiere ich, was ist das Beste fürs Kind, wie ist dies, wie ist jenes. Und so beginnt es schon. Ne? Und gehen wir nochmal einen Schritt nach vorne. Uns Frauen wird immer signalisiert, ein Ziel einer Frau ist, irgendwie den Prinzen abzustauben, ja. Und dann finden wir möglicherweise, wenn wir uns denn für Männer interessieren, einen Traumprinzen und dann haben wir das große Glück, ich sage das jetzt bewusst mit ironisch und mit Anführungszeichen, dass er uns erwählt. Und dann haben wir eben dieses scheinbare Ziel erreicht, einen Mann zu finden, mit dem eine Familie zu gründen. Und was dann so ist, wir übernehmen dann auch super gern diese ganzen emotionalen, fürsorglichen Tätigkeiten. Kleines Beispiel, das hat die Gemma Hartley so schön beschrieben. Sie hatte eben ihren ersten Freund und sie waren zusammen auf eine Hochzeit eingeladen und sie hat mit Leidenschaft eine Karte gekauft, die dann beschriftet und zusammen mit ihrem Freund dann da unterschrieben und war ganz stolz, dass sie jetzt hier diese Karte schreiben musste. Und 15 Jahre später sitzt sie über 25 ätzenden Weihnachtskarten, die sie alle beschriften muss. Und ihr Mann hat natürlich nicht auf dem Schirm, dass sowas möglicherweise getan werden muss oder eben auch nicht. Ne? Und dann damit merken wir, wie wir Dinge zwar erstmal auch ganz gerne tun, aber wir tun sie auch, weil wir denken, das ist unsere Aufgabe. Und das wird dann aber oftmals zu viel in der Zukunft, wenn es nur bei der einen Karte geblieben wäre. Aber es ist ja dann gerade, wenn Kinder dazukommen, einfach so viel Arbeit und so viele Entscheidungen, die wir treffen und auch so viele Gedanken, die wir uns machen über solche Fragen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass selbst wenn wir super gern Babyklamotten aussuchen und Kindergeburtstage organisieren, wir auf dem Schirm haben, dass es alles Arbeit ist und dass wir sonst schnell in dieser Falle sitzen, dass wir es dann halt am Ende alle an der Backe haben. Und da muss man noch mal ganz klar sagen, es ist natürlich auch bequem, auf der anderen Seite als Partner dann zu sehen, okay, meine Freundin, Frau, die macht das alles super gern und ich lasse die mal machen und halte mich da dann raus. Weil sie vielleicht auch immer findet, ich mache es eh nicht richtig und gut.
Ja,
Und deshalb
klar.
ist es auch wichtig, nochmal aufzuzählen, die Männer machen das ja auch, also die Männer, so pauschalisiert, das ist auch keine bewusste Entscheidung gegen diese Arbeit, sondern auch die landen dann schnell in einer Falle. Es ist dennoch ganz wichtig, dass Männern die Problematik bewusst wird, weil das hat alles auch Konsequenzen für sie selber. Und ich möchte da nochmal so hinweisen, weil du sagtest, so, du hast so ein paar Aufgaben aufgezählt. auch so emotionale Arbeit ist dann scheinbar oft Frauensache. Und ich unterhalte mich mal gern mit Freundinnen meiner Schwester oder mit anderen Frauen und sage so, ey, wenn ihr mal so Kumpels überlegt, die ihr habt, so Männer in eurem Kontext, Kollegen oder auch gute Kumpels, ihr geht mit denen mal irgendwie auf ein Feierabendbier. Wie viel Redeanteil hatten die? Und sagen wir mal, wie viele Fragen wurden von wem gestellt? Und das ist immer ganz spannend, finde ich, dass es da manchmal wirklich so ist, dass Frauen dann sagen, ach ja, stimmt, krass, der hat mich gar nicht gefragt, wie eigentlich mein Urlaub war. Und das klingt jetzt wieder so ein bisschen, das ist kein Männerbashing, auf keinen Fall, aber ich finde schon, dass es dann manchmal auffällt, dass Frauen die sind, die sich kümmern und die nachfragen und die sich interessieren. Und das ist auch toll, dass Frauen das können. Aber es ist auch wichtig, dass Männer das erlernen. Und wie gesagt, dass es ihnen zugetraut wird. Weil wenn wir das alle können, wenn wir alle gleichermaßen fürsorglich sind, dann haben wir eben, dann bin ich arbeitslos und das wäre dann vielleicht auch schön, weil dann gäbe es keinen Mental Load mehr.
Und jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was denn so deine Tipps sind gegen Mental Load. Also gibt es da vielleicht ein, zwei Tipps, die du ja, meinen Hörern, Hörerinnen an die Hand geben kannst, wie sie überhaupt im Alltag mit sowas umgehen?
Ja, ich habe immer so vier Bausteine auch in meinem Mentoring-Programm. Und das ist zum einen mal ganz wichtig, sich den Alltag selbst mal zu strukturieren. Denn was wir sonst machen, ist, wir wachen morgens auf, die To-Do-Listen verfolgen uns durch den ganzen Tag und wir sind total getrieben. Wir haben gar keine Chance mehr, mal einen Hebel reinzuhauen und sagen, so stopp, hier jetzt mal nicht weiter. Und dass wir wieder ein bisschen mehr in die Aktivität kommen, ist es ganz gut, den Alltag für sich zu strukturieren. Was ich da absolut empfehlen kann, ist die super geniale Bullet Journal Methode. Es ist eine ganz relativ einfach zu lernende Methode, eine Art von Notizen, To-Dos und Tagebuch von einem Mann entwickelt, der selber ADHS hat. Und damit kann man im Prinzip zum einen To-Dos aufschreiben, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, auch immer hinterfragen, wie wichtig und dringend ist dieses To-Do. Bedeutet es mir etwas oder muss ich es machen? Oder bedeutet es mir nichts und ich muss es eigentlich auch gar nicht machen, sondern es steht halt hier, weil ich irgendwie denke, es muss wohl gemacht werden oder ich fühle mich da unter Druck gesetzt. Ne, als gute Frau und Mutter bastelt man Fotoalben für die Kinder, aber eigentlich bedeutet es mir gar nichts. Also es ist auch wirklich so ein bisschen strukturiert gucken, hey, was habe ich zu tun? Auch so ein bisschen reflektiert zu schauen, wie hangel ich mich so durch den Alltag? Wo sind meine Triggerpunkte? Wann bin ich gestresst? Und dann eben auch zu gucken, wann kann ich denn mal Pause machen? Was brauche ich? Was tut mir gut? Damit wir im Prinzip wieder sensibel werden für die innere Ampel. Und sobald die mal auf Orange springt, dass wir dann mal in uns reinhören und sagen, okay, was brauche ich eigentlich gerade? Also das ist ein Baustein, der ist natürlich komplex. Es hört sich jetzt alles so einfach an. Vier kurze Schritte, um den Mental Load zu reduzieren. Also alle, die zuhören, denken jetzt bitte nicht, okay, das hört sich simpel an und sind dann ganz verzweifelt, weil es nicht klappt. Das sind alles Prozesse. Aber ein weiterer Prozess ist natürlich dann auch innerhalb der Partnerschaft, der Familie und manchmal auch im beruflichen Team, diese ganze Denkarbeit sichtbar zu machen. Das heißt, entweder sich mal so einen Haftnotizblock in die Hosentasche zu packen und alles aufzuschreiben und das dann sichtbar zu machen, darüber ins Gespräch zu kommen. Und dann zu sagen, hey, wir organisieren das jetzt gemeinsam, zum Beispiel mit einem Familienorganisationssystem. Und wir setzen uns einmal die Woche zusammen und überlegen, was muss getan werden, was ist dringend und wichtig, aber auch, was schaffen wir aktuell nicht, weil wir einfach zu wenig Zeit für zu viele Projekte haben. Nur selbst wenn die uns Spaß machen, dann ist vielleicht Keller entrümpeln und die Mördergeburtstagssause organisieren gerade nicht drin, weil ich beruflich so eingespannt bin, weil das Kind gerade eine schwierige Phase hat oder was auch immer so ansteht. Also das ist so ein zweiter Baustein und dieses Familienorganisationssystem aufzubauen, ist natürlich auch wieder ein Prozess. Und gerade so beim Thema Frauen und insbesondere bei Müttern, ist ein dritter Baustein, sich auch mal mit diesem Muttermythos, dieser Erwartungshaltung der Gesellschaft an Frauen auseinanderzusetzen, um dann zu erkennen, dass wir da ganz viele Glaubenssätze haben, die uns antreiben, immer noch mehr zu tun. Also noch besser zu werden, gesund zu kochen, alles selber zu machen,
Stimmt.
kreativ zu sein, ne? Der Haushalt hübsch. Und in Pinterest und Instagram haben da auch noch mal ordentlich das Ganze befeuert. Da möchte ich eh den Rat geben, sofort alle Kanäle sofort zu deabonnieren, die uns da unter Druck setzen. Ne? So dieses alles ist immer so schön und mit Kindern ist alles zauberhaft und wunderbar. Es ist nicht alles zauberhaft und wunderbar. Und alle Kanäle, die uns das weismachen wollen, die verbreiten da auch ein Stück weit so einen Mythos, der einfach nicht gut für uns ist, weil es nicht der Realität entspricht. Genau, dritter Baustein. Und jetzt der vierte Baustein ist, wir brauchen Freiraum. Und zwar nicht nur, weil es schön ist, Freiraum zu haben für unseren Kopf, sondern weil unser Gehirn einfach diesen Freiraum braucht. Und ich erkläre es dir nochmal anhand meines Beispiels mit dem Klavierspielen. Es ist für mich dann auch tatsächlich mit meinen langen To-Do-Listen manchmal ganz schwer, Pause zu machen. Denn ich kann die To-Do-Liste in meinem Kopf ja nicht mal so eben rausfischen. Und dann bin ich, trotzdem ich mich hier mit Kaffee entspannt aufs Sofa gesetzt habe, immer noch irgendwie gestresst. Wenn ich aber eine Tätigkeit nachgehe, die mir richtig Freude bereitet und mich in so einen Flow-Zustand versetzt, wie früher als Kind beim Lego-Spielen, dann kommt mein Gehirn wirklich zum Abschalten. Also, das kann sein ein Spaziergang im Wald oder ein Dauerlauf draußen oder jemand ist gern kreativ und bastelt, malt und versinkt dabei völlig in der Kreativwelt oder aber hier Klavier spielen, diese Herausforderung, diese beiden Hände und die ganzen Noten zu koordinieren. Und da bin ich 20 Minuten lang einfach raus aus meinem To-Do-Listen, Alltag. Und das ist dann eben auch ganz wichtig, sich ab und zu diesen Freiraum zu gönnen. Und weil dieses Gönn mir dir mal Freiraum auch wieder schwierig ist, das wirklich auch ganz konkret in den Alltag einzuplanen und zu sehen, dass es so wie eine Art ist, dass wir uns mit Wasser und Luft und Nahrung versorgen. Genauso brauchen wir Möglichkeiten, damit unser Gehirn mal wieder so richtig abschalten kann. Und das gelingt halt gerade Frauen im Arbeitsumfeld zu Hause nicht beim Kaffee trinken, weil die sehen dann garantiert irgendwie eine Wäschekiste, die noch einzuräumen ist und schon zack. Bums, es ist ein richtiges körperliches Syndrom, zuckt's wieder und dann denkt man, aber bevor ich jetzt hier Kaffee trinke, mache ich doch lieber hier eben die Wäsche. Und dann, ne, und das ist diese Falle. Und da so einen Hebel reinzusetzen und zu sagen, so, ich will da jetzt was ändern, denn ich möchte auch ein Vorbild für meine Kinder sein und sagen, hey Kinder, es geht nicht nur darum, To-Do-Listen abzuhaken, sondern es geht auch darum zu gucken, wie geht's mir? Und ich brauche eine Pause und ich nehme die jetzt. Und ich kümmere mich vor allem auch mal um mich. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem dann, wenn ich jemand bin, der die Verantwortung für andere Menschen hat, zum Beispiel kleine Kinder, dass es mir gut geht. Ja, weil es ist so ganz, ganz simpel eigentlich. Wenn es mir gut geht, geht es den Kindern auch gut. Und andersrum eben nicht. Die Kinder haben alles, aber ich krieche die ganze Zeit auf dem Zahnfleisch. Das kann eigentlich für alle nicht gut gehen.
Boah, das sind wirklich, also wie du schon sagst, natürlich hört es sich erstmal einfach an. Sagst, okay, ich probiere das mal, aber trotzdem ist es, wie du sagst, auch, glaube ich, ein Prozess, auf den man sich einlassen muss und wo man, es würde nicht Expertinnen wie du geben, wenn es so leicht wäre. Also von daher finde ich das auch ganz toll, dass du das so teilst und ja, wünsche da auch meinen Hörern und Hörerinnen, dass sie sich da vielleicht eine Scheibe von abschneiden können und einfach, ich finde, sich dessen erstmal bewusst zu sein, weil bevor ich deinen tollen Instagram-Account nicht kannte, war mir das gar nicht so wirklich bewusst. Und dann sieht man immer wieder, du postest dann auch Sachen, wo ich mir denke so, oh ja, ist jetzt schon wieder recht, stimmt.
Ja, ganz genau, ganz
Und
genau.
das ist natürlich auch was, wo man einfach, ja, wo man sich dessen erstmal bewusst werden muss und verstehen muss, okay, da ist was, da muss man drauf aufmerksam sein, Dinge vielleicht auch in der Partnerschaft zu teilen. Aber das ist für mich auch noch so ein Thema. Also ich frage mich manchmal wirklich, wie kann man so To-Dos aufteilen? Ich habe jetzt neulich, ich bin auch, da war ich richtig stolz, wirklich, weil ich habe einfach mal, ich gehe sonst jeden Samstag, kümmere ich mich um die Einkäufe. Und da habe ich mich einfach mal an einem Sonntag hingesetzt und habe wirklich den Einkaufsweg entlang in meinem Kopf, alles, was ich so in den Einkaufskorb schmeiße, habe ich einfach aufgeschrieben. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich so, ich habe jetzt diese Liste, die ist wirklich idiotensicher, weil die ist sogar so formuliert, dass du eigentlich, egal wo du bist, genau das nächste dann am nächsten Step, wo du langläufst, direkt mitnehmen kannst. Und habe gesagt, ich so, weißt du was, heute bin ich mal mit den Kids am Spielplatz und du gehst einkaufen. Und dann hat er das gemacht und das war super. Und seitdem habe ich gesagt, na perfekt, da kannst du das ja immer machen. Wir haben jetzt diese Liste und du kannst einfach einkaufen
Ja,
gehen.
ganz genau. Das ist der erste wichtige Schritt. Was aber vielleicht, wenn wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, also dann ist es gar nicht der erste, sondern der zweite. Das ist wirklich zu sagen, ich möchte die Verantwortung nicht mehr alleine tragen. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die trifft jeder für sich selbst. Und die ist auch manchmal nicht so einfach, das Abgeben und die Dinge andere machen zu lassen. Das kostet schon manchmal Kraft. Und das ist auch in Ordnung, dass es nicht einfach ist. Das heißt, einfach gib ein paar Sachen ab, ne? Und bei manchen Bereichen fällt es uns schwer.
Total.
Trotzdem, trotzdem ist es ganz wichtig, dass zunächst mal wir sagen, so, ich will was verändern. Und auch wenn es nicht einfach ist, weil was zu verändern ist oft auch ein bisschen anstrengend und macht nicht immer Spaß. Und der andere ist dann vielleicht auch nicht begeistert, weil meist bedeutet es mehr Arbeit. Also die Entscheidung zu treffen, ich will was verändern. Und dann, wie du gesagt hast, mal zu gucken, hey, was haben wir eigentlich für Aufgabenbereiche zu Hause? Und dieser Aufgabenbereich besteht eben nicht nur darin, einkaufen zu gehen, sondern zunächst auch mal den Einkauf zu organisieren, also den Einkaufszettel zu schreiben. Und du hast jetzt was Cleveres gemacht. Du hast sozusagen einen ewigen Einkaufszettel geschrieben. Das heißt, ihr könnt den einfach immer verwenden. Also solche Strukturen sind natürlich gut. Das ist ein bisschen wie eine Prozessoptimierung in einem Unternehmen, dass wir mal sagen, was für Prozesse haben wir zu Hause als Familie und wie können wir die mal sichtbar machen und wie können wir die aufteilen? Also zum Beispiel genau, ab jetzt machst du einfach jeden Samstag den Einkauf und ich habe das Thema Einkauf mitsamt der Liste aus dem Kopf. Also dieser ganze Packen ist bei dir jetzt weg. Und so geht man im Prinzip Stück für Stück durch den Haushalt durch und guckt dann, was sinnvoll ist, je nachdem, wer ist wie viel berufstätig, wer macht was gerne, was nicht gerne, wer hat wie viel mentale Kapazität. Wichtig ist nur, dass wenn dann einer sagt, so, ich möchte hier was verändern, man dann auch gemeinsam die Veränderung beschließt und da muss man auch manchmal vielleicht, wenn es so Männer betrifft, die sagen, wieso soll ich das jetzt alles machen, auch nochmal klar machen, hey, wir haben hier eine Partnerschaft und die soll ja auch auf so einer Fairness beruhen. Also einfach nur nicht um des Fairness willen, also nicht um des 50-50 willen und nicht, weil jetzt alle auf einmal auf dem verteilten Gleichberechtigungstrip sind, sondern es ist ja wichtig, dass wir uns wohlfühlen, dass die Arbeit, die wir machen, gewertschätzt wird und dass wir uns nicht so fühlen, als machten wir den ganzen unsichtbaren Kram und der jeweils andere ruht sich so ein bisschen darauf aus, weil das führt zu Frust und Frust zerstört im blödesten Fall über Jahre hinweg dann wirklich eine Beziehung. Es ist vielleicht am Anfang so ein kleines stinkendes Flüsschen und nach 5 bis 6, 7 Jahren mit einigen Kindern kann das dann zu so einem richtig reißenden, schmutzigen Strom werden und dann eine Brücke zu bauen, das ist dann oftmals schwierig. Das heißt, je früher sich ein Paar damit beschäftigt, mit dieser unsichtbaren Organisationsarbeit und einen Weg findet, das für beide gut ist, also der für beide gut ist, desto besser. Und ich habe oft erreicht mich die Frage, wie erkläre ich das denn meinem Partner, dass wir das jetzt verändern, weil für ihn ist es erstmal ein blödes Thema. Und da ist es eben ganz wichtig, nochmal so ein bisschen auf die Grundlagen zu kommen. Was ist denn unsere Beziehung? Worauf basiert die denn? Was ist uns wichtig, dass es uns gut geht, dass wir auch ein Stück weit Abmachung haben, weil es ist so viel Arbeit, dass das nicht alles nur aus dem Gefühl heraus gemacht werden kann.
Ja,
Und dann zu
total,
gucken,
klar.
ja, wozu führt es, wenn wir genauso weitermachen, dann wird die Wut eben irgendwann zu einem spuckenden Vulkan. Und was passiert aber, wenn wir das mal einfach für uns regeln? Was für Chancen entwickeln sich daraus? Und für Männer entwickelt sich daraus die große Chance, mit der Familienorganisation auch Einfluss auf den Alltag zu nehmen, auf das Familienleben, auf die Beziehung zur Partnerin, Partner, zu Kindern. Und das heißt, wenn ich mich um den Kindergeburtstag kümmere und ein paar Spielchen recherchiere und mit meinem Kind eine lustige Einladung bastel, dann komme ich meinem Kind damit ja auch ein Stück näher. Und das kann man ja auch ganz reduziert machen. Also es muss ja nicht immer die riesen ätzende Superparty sein. Also Eltern übertreffen sich in Motto-Partys mit Gastgeschenken, da wo ich manchmal denke, Leute, vor allem, wie sollen das allein, stell dir nur vor, alleinerziehende Eltern, wie sollen die das denn leisten, wenn auf einmal das Niveau immer weiter steigt? Das heißt, Kindergeburtstag, ne, ruhig mal ein bisschen reduziert. Aber es ist etwas, darüber komme ich zu meinem Kind nahe. Also ich rede mit meinem Kind, was wünschst du dir? Okay, ich möchte Feuerwehrspielchen, dann machen wir Topf schlagen und es gibt einen Gummibär dazu und ich kaufe mir Benjamin Blümchentorte und habe einen Geburtstag organisiert und bin da mittendrin dabei und erlebe mein Kind, wie es sich freut über mal einfach irgendwie einen Kindergeburtstag zu schmeißen und so. Tröste dann vielleicht auch, weil die Knirpse irgendwie dann mal wieder zusammenbrechen, weil es alles so viel ist. Also damit komme ich ja auch meinem Kind näher. Und das ist natürlich oftmals was Vätern verwehrt wird oder nicht zugetraut, nicht zugemutet, was Väter auch manchmal nicht leisten können, weil der Anspruch am Arbeitsmarkt oft noch ist, Männer müssen 40 Stunden in Präsenz und Überstunden und Elternzeit ist nicht drin und so weiter.
Ja, klar.
Also ne, da siehst du wieder, man stößt dann auch oft auf gesellschaftliche Grenzen, aber die Arbeit zu teilen, so wie es für ein Paar gut ist, das birgt so viel Gutes und so viele Chancen für alle miteinander, auch für die Kinder, dass ich da ab und zu nicht ganz verstehe, warum das nicht ja, manchen logischer ist. Ne? Aber klar, wenn wir über Mental Load sprechen, sprechen wir auch oft über eine Arbeit, die von einem der beiden, es muss ja nicht immer der Mann sein, bisher vielleicht nicht gesehen wurde. Und das löst dann auch manchmal ein schlechtes Gewissen aus und so. Hör mir auf mit Mental Load, so schlimm ist es alles gar nicht. Die Laura Fröhlich erzählt Käse und überhaupt ihr Buch ist ein Männerhasserbuch. Ne? Also klar, damit kann ich das Ganze bagatellisieren und trivialisieren, habe dann wieder ein besseres Gewissen. Aber es bringt einfach nichts auf die Dauer. Es ist einfach nicht gut.
Ja,
das erlebe ich jeden Tag in meiner Arbeit.
Wollte ich gerade sagen, du erlebst das wahrscheinlich auch näher noch als ganz viele andere. Das ist unglaublich. Und vielleicht doch eine Frage noch zum Schluss. Erlebst du das denn auch bei Männern tatsächlich? Also, oder ist es wirklich ein Thema, was häufiger bei Frauen irgendwo vorkommt?
Es ist definitiv häufiger bei Frauen, das belegen auch Studien, aber natürlich können auch Männer mental belastet sein. Mhm. Ich denke jetzt nur mal an einen alleinerziehenden Vater oder ich denke an einen Mann, der einfach super viel an der Backe hat, der vielleicht seine Angehörigen pflegt, der irgendwie immer an alles denken muss, auch im Freundeskreis. Ich bin immer der die Reise organisiert. Ich bin immer der zum Geburtstag anruft und sich meldet. Also das kann natürlich jeden Menschen ein Stück weit betreffen. Und wir sind ja heute auch in unserer schnelllebigen Welt ständig konfrontiert mit Entscheidungen, die wir treffen müssen, mit Einflüssen. Wir kriegen ständig Nachrichten über WhatsApp und alles Mögliche. Und dann ist der Kopf schnell voll.
Ja.
Absolut, deshalb, es kann auch Männer betreffen. Und was noch so ein bisschen anders ist, gerade im Bereich Fürsorge. Wenn Männer Fürsorgearbeit machen, wird es meist beklatscht. Also ein Vater, der auf den Spielplatz geht, der lang Elternzeit nimmt, der sich um alles kümmert, so, boah, hast du einen tollen Mann, das ist ja der Knaller, der nimmt ein Jahr Elternzeit, der kümmert sich um den Kindergeburtstag, du hast es ja gut und überhaupt und toll. Und man denkt sich so, okay, der wird beklatscht für Dinge, für die ich niemals auch nur ein Fünkchen Applaus bekommen würde.
Ja, klar. Ja,
und das heißt, Männer, die sich kümmern, haben schon mal zumindest den Vorteil, dass das ganz oft dann auch wahrgenommen und positiv wahrgenommen wird. Und das ist ja auch gut, denn genau das ist der Weg. Andererseits führt es zu Frust bei Frauen, die sagen, jetzt kriegen Männer da irgendwie einen Preis für Vater des Jahres. Das sind alles Dinge, die machen wir seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ja, also das heißt, Männer können absolut auch unter Mental Load leiden. Aber so in der Regel sind es vor allem Frauen. Und das liegt aber auch eben nicht an Männern, sondern das liegt an unserem Schubladendenken, an unseren Stereotypen, Erziehung. Rollenbildern, an Erziehung, an Sozialisation, an unserer Kultur, dass wir immer noch denken, gerade im Bereich Elternschaft, ein Kind braucht die Mutter in erster Linie und Mütter in Deutschland sollten am besten 3 Jahre zu Hause bleiben und dann nur halbtags arbeiten. Ja, das ist ganz Deutschland
speziell. Das ist so, also wirklich.
Super nervig.
Ich sehe das jeden Tag in meiner Arbeit, in meinem Daily Business, in meinem Podcast. Jetzt wurden wir gerade letzte Woche hat unser Kindergarten einfach angekündigt, die Stunden zu kürzen. Und ich denke mir so, wie geht das eigentlich? Also ich meine, irgendwo denke ich mir, naja, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil wenn die meisten ihre Kinder einfach irgendwie 1,5 Stunden vor Kindergartenschließung abholen und nur noch ganz wenige Kinder, deren Eltern vielleicht Vollzeit berufstätig sind, da sind, dass sie dann irgendwann sagen, naja, wir kommen gerade nicht hinterher, jetzt kürzen wir einfach die Stunden. 90% wird es nicht interessieren, aber die 10%, die trifft es dann echt hart. Also das ist schon ist ein Thema in Deutschland und auch ein gesellschaftliches Thema, definitiv. Ich hatte jetzt neulich auch jemanden aus den Nordics im Podcast. Da ist das ganz anders und das ist ganz selbstverständlich, dass es wirklich geteilt wird. Und die kam von Deutschland daher und sagte so, also, und dann dann war ich im Büro und dann sagt mein Chef auf einmal zu mir, die Kita hat gerade angerufen, das Kind ist krank, ich muss los. Und ich habe kurzzeitig gedacht, was hat er gerade gesagt? Und dann sagte sie, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, wie cool ist das denn? Der geht jetzt einfach ganz selbstverständlich sein Kind abholen. Also es ist ja definitiv eine kulturelle Sache und ich glaube, da ist noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten, bis sich das vielleicht im Mindset irgendwann unserer Kinder irgendwo auch verändert. Und da können wir hoffentlich auch einen großen Beitrag zu leisten.
Ja, wir haben einfach in Deutschland ein unglaublich beknacktes Mutterbild. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Die Mutter ist immer zuständig. Wenn was mit dem Kind nicht läuft, ist immer die Mutter schuld. Und eine gute Mutter ist in erster Linie für ihr Kind da. Mhm. Und das ist einfach, das kann jeder, Eltern sollten es für sich allein entscheiden können, wer, wie, wo, wann, wie lang da ist. Ne? Das ist schon mal das Allerwichtigste. Aber immer zu sagen, das ist schlecht für ein Kind, wenn das Kind eben nicht die ersten 3 Jahre bei der Mutter ist, ist einfach auch wissenschaftlich völliger Unsinn. Und es ist einfach auch nicht leistbar, dass sich eine Person rund um die Uhr um ein Kind kümmert, weil da sind so viele Bedürfnisse, die ein Kind hat und die das auch Beachtung braucht, das kann nicht eine Person alleine leisten. Ja. Denn ich glaube, die Mütter, die dann so zurückstecken und die einfach über 3 Jahre, und da kommt noch das nächste Kind und so, alles, was sie selber ausmacht, möglicherweise ihr Beruf, möglicherweise ihre Kunst, die sie ausüben, Bücher schreiben, was auch immer, alles, was sie so ausmacht, das spielt da keine Rolle und das gärt ja in den Frauen weiter. Und irgendwie ist es doch auch alles nicht gut. Das heißt, es ist eine Zumutung für Mütter. Und manchmal ärgere ich mich über so Aussagen wie, nee, ich bleibe erstmal 3 Jahre bei dem Kind, weil ich möchte das so, weil mein Kind braucht es. Ja, das kann ich für mich allein so entscheiden, aber das so öffentlich zu propagieren, das setzt wiederum andere unter Druck, die es ganz anders machen. Genau. Und das ist einfach auch nicht richtig. Also eine Art Reportage, die Erfindung der guten Mutter, das ist wirklich eine Pflichtlektüre, die nochmal ganz ordentlich aufdröselt, warum wir hier in Deutschland so ein seltsames Mutterbild haben, wo sich Menschen in anderen Ländern Europas wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das erlebe ich tagtäglich ganz gern, besonders auch auf Instagram. Da wird auch wieder sowas propagiert. Und das erlebe ich, dass es gerade junge Frauen, die vielleicht Mutter werden wollen oder Mutter sind, enorm unter Druck setzt. Und das müssen wir besprechen, damit wir auch diesen Druck abbauen und damit es normal wird, dass auch Väter sich um die Kinder kümmern und dass Kitas eben ausgebaut werden und genug Personal, dass es auch gut bezahlt ist. Genau. Ne? Das sind alles so Themen, die da eine Rolle spielen.
Ja, total. Also da gebe ich dir 100% recht. Und letztendlich bin ich auch der festen Überzeugung, jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Und es gibt Frauen, die sagen, ich bin glücklich damit, mich zu Hause um Kind und Haushalt zu kümmern. Es gibt andere, die sagen, ich möchte das gerne in Teilzeit. Es gibt andere, die sagen, ich möchte das in Vollzeit. Also ich glaube, es gibt keinen richtig oder falsch, solange die Familie als solches ihren richtigen Weg findet und die Kinder und die Eltern damit glücklich sind. Aber leider ist es nicht so gesehen und das genau das, was du sagst. Es gibt schon ein gewisses Rollenbild einer guten Mutter hier in Deutschland und das aufzubrechen ist nicht so einfach. Aber ich glaube, dass wir mit unseren Projekten da ganz, ganz viel beisteuern. Du hast mit deinem Podcast da auch wirklich, wirklich tolle, tolle Dinge auch mit rangebracht ins Interview. Und ich möchte dir von Herzen erstmal danken für das tolle Interview. Und vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Wenn sich Hörer, Hörerinnen bei mir ein bisschen mehr über dieses Thema erkundigen wollen, wie können sie das machen? Ich weiß, du hast einen ganz tollen Instagram-Account. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Aber auch ein Buch, soweit ich weiß. Richtig?
Genau, also ich habe ein Buch geschrieben, Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Und es gibt auch ein Workbook dazu. Da muss ich sagen, es richtet sich aber ganz gezielt an Mütter, in Partnerschaft lebend oder alleinerziehend. Und es gibt noch eine Steuerbordliste, das kann man vielleicht in den Shownotes verlinken. Die können sich Interessierte kostenlos runterladen. Das ist sozusagen eine Excel-Tabelle mit sämtlichen bisher unsichtbaren Denk- und Organisationsaufgaben. Und da können zum Beispiel Paare mal drüber ins Gespräch kommen. Hey, wer macht eigentlich bei uns was? Finden wir es gut, so wie es ist? Oder würden wir es gerne verändern? Die hat ganz viele tolle Funktionen und wurde von meinem Mann super programmiert und mit Pivot versehen, dass man da sogar noch Zeiten auswerten kann. Also wer mal Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, guckt sich mal diese Tabelle an. Und wer darüber hinaus Lust hat, genau, Instagram-Buch, Podcast, da habe ich einiges an Content, wo man sich durcharbeiten kann, aber ich empfehle immer mit der Steuerbordliste anzufangen und sich vor allem auch nicht jetzt gleich Mental Load-mäßig wieder zu überfordern.
Super, super, super. Vielen, vielen Dank. Ich werde euch das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch das auch runterladen. Laura, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dich so intensiv
Gerne.
mit diesem Thema auch beschäftigst. Ein ganz, ganz wichtiges Thema für unsere kulturelle Gesellschaft, für uns als Mütter und natürlich auch für Familien. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast warst.
Sehr gerne. Es war ganz schön, mit dir zu quatschen.